Man muss jetzt vielleicht einfach mal dazu sagen, dass natürlich viele Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet sind und sich da sicherlich auch nochmal andere Konsequenzen ergeben. Aber darüber sprechen wir gleich. Wie ist denn aber derzeit so euer Arbeitsalltag als Gewerkschaftsvertreterin? Ist es stressig oder sucht ihr euch eure Arbeit?
Nee, suchen müssen wir sie tatsächlich nicht. Also wir haben uns natürlich umorganisiert. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind im Homeoffice. Wir haben Telefonzeiten eingeschränkt für die Mitglieder zur Beratung. Aber wir sind grundsätzlich erreichbar, auch bei E-Mail, also per E-Mail. Und wir haben tatsächlich ganz viele Anfragen, aber weniger aus dem Lehrerbereich, sondern deutlich mehr aus dem Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten. Und das zeigt auch auf, das, was du jetzt schon im Vorgespräch sozusagen angedeutet hattest, dass es im Lehrerbereich andere Regelungen gibt als für den Kita-Bereich.
Genau, das müsste man vielleicht da einfach nochmal sagen. Ihr als Gewerkschaft GEW, ihr deckt natürlich nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer ab, sondern eben auch die Erzieherinnen. Wie ist denn das eigentlich? Inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt? Einen Beamtenstatus, den ja nicht alle Lehrerinnen haben, aber wahrscheinlich der Großteil im Gegensatz zu einem in Anführungsstrichen normalen Arbeiterinnenstatus in Zeiten zu Corona. Was sind denn da die größten Herausforderungen auf Arbeitnehmerinnenseite?
Also für die Lehrkräfte ist es eigentlich relativ egal, ob sie verbeamtet sind oder angestellt sind. Die unterliegen nach wie vor der Dienstpflicht an der Schule. Aber sie sind sozusagen aufgefordert, den Großteil ihrer Aufgaben von zu Hause aus zu erledigen. Das heißt, sie bereiten Unterricht vor, sind mit den Schülerinnen im Kontakt, machen Unterricht tatsächlich, bewerten, korrigieren noch Klausuren aus vorvergangenen Zeiten. Also die erledigen sozusagen ihre Arbeit jetzt hauptsächlich von zu Hause und sind aber quasi nach wie vor im Dienst. Und das ist auch relativ egal, ob das verbeamtete Lehrkräfte sind oder angestellte Lehrkräfte. Anders ist es bei den Erzieherinnen in den Kindertagesstätten. Da gibt es durchaus Kommunen und Träger, die mit dem Mittel der Kurzarbeit jetzt schon arbeiten, obwohl das Land zugesagt hat, dass die Mittel, die das Land zur Verfügung stellt, zur Kita-Finanzierung weiterfließen.
Nun darf man da ja natürlich auch nicht vergessen, dass ja Erzieherinnen und Erzieher, selbst wenn sie jetzt in Kurzarbeit sind, das sind ja dann nur 60% des Gehalts, ja dann auch wahrscheinlich sowieso einen anders finanziell dastehen als ein Gymnasiallehrer, oder?
Das auf jeden Fall. Sie verdienen deutlich weniger Geld. Und wenn ich habe gestern Kontakt gehabt mit einer Kita-Erzieherin, die hat ihren Lohnzettel bekommen und da waren mal eben 400 Euro weniger drauf von einem eh schon niedrigeren Gehalt. Und das ist quasi eine Miete oder eine halbe Miete, die da einfach mal fehlt, wenn Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit geschickt werden.
Ich würde jetzt auf jeden Fall trotzdem nochmal mehr den Blick auf die Schule richten, weil das natürlich irgendwie, glaube ich, auch etwas ist, worüber viele sprechen, aber irgendwie vielleicht auch gar nicht so einen Einblick haben. Ich hatte eben gerade auch schon ein Interview mit einem Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, der hat so ein bisschen einen Einblick in seinen Arbeitsalltag gegeben. Er hat auch sehr anschaulich beschrieben, wie er natürlich versucht, mit unterschiedlichsten neuen Methoden daran zu gehen, die Schüler zu motivieren. Er hat aber auch auf Herausforderungen hingewiesen, sei es halt eben auf Seiten der Schülerinnen, wenn sie zu Hause vielleicht sich noch um Geschwister kümmern müssen und so weiter und so fort. Aber auch eben für ihn, dass es halt einfach ein zeitlicher Mehraufwand ist. Wie sind denn da so die Rückmeldungen? Erreichen euch da Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern, wie sie jetzt mit der Situation umgehen können, um auch einen möglichst effizienten Arbeitsalltag zu haben und auch für Schülerinnen und Schüler eine gute Situation zu schaffen?
Dafür, dass sie sich nicht jetzt sogar in Massen an uns wenden, gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich beschäftigt sind mit der Unterrichtserfüllung im weitesten Sinne. Das, was ich mitbekomme, ist, dass ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich versucht, mit allen möglichen Formen digitaler Arbeit Kontakt zu halten, sowohl zu Schülerinnen als auch zu Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch für Eltern bereitsteht. Ich glaube, dass sich der Arbeitsaufwand einfach jetzt anders gestaltet. Es verschiebt sich ein bisschen. Es klingt ja so ein bisschen einfach. Man macht halt eine Telefonkonferenz oder Videokonferenz. Aber das muss halt auch anders vorbereitet werden als so eine klassische 45-Minuten-Unterrichtsstunde. Insofern, glaube ich, gibt es da eine Verschiebung. Und gleichwohl kriege ich auch die Rückmeldung, dass was der Gymnasiallehrer dort offensichtlich gesagt hat, ist, dass die Voraussetzungen in den Elternhäusern ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, mit einem Format erreicht man gar nicht alle Schülerinnen und Schüler der eigenen Klasse. Und auch das heißt wieder, dass eine Lehrkraft sozusagen überlegen muss, wie kann ich denn irgendwie versuchen, alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilhaben zu lassen. Und dann gibt es halt auch diesen Lehrer, der klassischerweise mit Arbeitsblättern arbeitet, der als die Schließung sozusagen angeordnet worden war, den Montag genutzt hat, Lehrbücher zu kopieren, Arbeitsblätter zu kopieren und das den Schülerinnen und Schülern mitzugeben und zu bitten, das in dem Zeitraum der Schließung zu bearbeiten. Und wie eine andere Form der Rückmeldung sozusagen dort auch organisiert. Das ist sehr unterschiedlich.
Da wäre ich auch schon direkt bei meiner nächsten Frage, wenn ich auch hier mit gerade auch mit Jugendlichen und Kindern spreche, die hier irgendwie im Radiokontext aktiv sind. Wir haben ja da jetzt auch schon diverse Telefoninterviews geführt. Dann habe ich schon auch sehr den Eindruck, dass die ziemlich schnell begriffen haben, dass das jetzt keine verlängerten Corona-Ferien irgendwie sind und dass auch wirklich ihre Seite der Verantwortung auch sehr gut wahrnehmen und diese Aufgaben auch natürlich auch pflichtbewusst irgendwie erfüllen. Aber was ist denn eigentlich, also wie sieht das denn aus, wenn Beamtinnen und Beamte, also Lehrerinnen und Lehrer, quasi diese Aufgabe nicht erfüllen? Wer kontrolliert das denn jetzt? Also ich meine, es ist sowieso schwierig, auch nicht Zeiten von Corona gibt es unterschiedliche Qualitäten, aber wie ist das denn? Gibt es irgendjemanden, der jetzt auch schaut, ob wirklich auch Lehrstoff XY vermittelt wird? Was ist da das Mindestmaß, was angesetzt wird? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, dass die Frage tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Weil Kontrollieren findet ja im Lehrerzimmer sozusagen, also im Klassenraum immer nur dann statt, wenn Klausuren geschrieben werden, wo man dann gucken kann, ist der Lehrplan vermittelt worden und haben das irgendwie alle Schülerinnen und Schüler sozusagen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitgenommen. Das entfällt im Moment. Das ist auch, glaube ich, in gewisser Weise in Ordnung, weil der Lehrer ist verantwortlich für das, was er tut, ob das jetzt im digitalen Unterricht ist oder im Klassenzimmer. Insofern wird das ein Stück weit sozusagen eine Blackbox bleiben. Wichtig ist dann aber, weil wir das sozusagen keinen Einfluss darauf haben, was passiert denn tatsächlich und wie gut können Schülerinnen und Schüler zu Hause auch Aufgaben bewältigen, dass diese Phase jetzt nicht dazu genutzt wird, Bewertungen vorzunehmen, also nicht gemachte Hausaufgaben beispielsweise mit einer 6 zu bewerten, sondern tatsächlich zu sagen, es sind Lernangebote, damit das, was man bisher gelernt hat, nicht verloren geht. Das Erschließen neuer Lernstoffe zwar vielleicht anzubieten, aber nicht sozusagen zu einer echten Bewertung heranzuziehen, weil das heißt ja immer, ne, neuer Stoff heißt, man braucht eine vernünftige Einführung, man muss anders nachfragen, man muss die Schülerinnen und Schüler an ihrem jeweiligen Ort irgendwie abholen. Das gelingt ja im Moment nicht so einfach. Insofern ist für mich die Frage nicht so sehr, ob man jetzt kontrolliert, was Lehrkräfte tatsächlich tun, sondern dass man ausschließt, dass aus dem, was wir nicht beobachten können, Bewertungen für Schülerinnen und Schüler werden.
Gerade um die Abschlussprüfungen wird ja viel diskutiert. Die Kultusministerkonferenz hat am 25. März den Beschluss gefasst, dass die Prüfung, Zitat, insbesondere die schriftlichen Abiturprüfungen zum geplanten bzw. zu einem Nachholtermin bis Ende des Schuljahres stattfinden, soweit eben dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist. Wie bewertet denn die GEW Thüringen dieses Festhalten an diesen Termin und an den Abschlussprüfungen? Ja, eben aus heutiger Sicht muss man natürlich dann auch immer sagen.
Ja, im Moment ist es ja tatsächlich so, dass das, was heute gilt, ist morgen vielleicht schon überholt. Insofern ist die Einschätzung da relativ schwierig. Also, das eine ist, wir haben ein föderales Bildungssystem. Rheinland-Pfalz war zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abiturprüfungen im Grunde genommen schon durch. Das Land Hessen hatte gerade angefangen, die Abiturprüfungen zu machen. Und schon gibt es ein Ungleichgewicht, wenn man über die Frage von Anerkennungsabitur oder Notabitur diskutieren würde, wie das dann eigentlich im Verhältnis zu den beiden Ländern steht, die ein klassisches Abitur machen mit den normalen Anforderungen. Also da ist die Frage, anerkennen die Bundesländer untereinander dann die jeweiligen Abschlüsse? Insofern kann ich erstmal die KMK verstehen, zu sagen, wir setzen darauf, dass wir die Prüfungen, die schriftlichen Prüfungen zumindest durchführen. Eben dann sozusagen ja die Begründung, die Schulgebäude sind im Grunde genommen leer. Man kann die Schüler in genügend großen Abstand in die Räume setzen und die Prüfung schreiben lassen. Das vergisst allerdings, dass die Vorbereitung zum Abitur unter diesen Umständen ja auch nicht normal läuft. Insofern auch da die Frage wieder der Gleichberechtigung. Und das ist schwierig. Ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, wir brauchen, und das geht nicht nur ums Abitur, sondern auch um alle Abschlussprüfungen, also auch den Realschulabschluss, den Hauptschulabschluss, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich sich irgendwann bewerben müssen bei Arbeitgebern, bei Hochschulen. Die sind in aller Regel mit Voraussetzungen verbunden, nämlich mit dem Einreichen eines Abschlusszeugnisses. Das ist halt auch noch nicht sozusagen alles miteinander besprochen, wie das aussehen kann. Manche Hochschulen verschieben ihren Semesterstart, verlängern die Bewerbungsfristen. Ob das im Bereich der Betriebe so einfach möglich ist, weiß ich gerade nicht. Da stehen sowieso ganz viele Ausbildungsplätze gerade in Frage. Wenn Betriebe in Kurzarbeit gehen, sind die gerade nicht unbedingt gewillt, Auszubildende aufzunehmen, weil sozusagen ja keine Arbeit da ist und man den Kontakt beschränken soll. Was soll man dann mit denen machen? Die Berufsschulen sind genauso geschlossen. Also es ist tatsächlich eine sehr komplexe Lage, wo ich einfach darauf hoffe, dass die Bundesländer und die jeweiligen Bildungsminister tatsächlich in einem guten Gespräch miteinander sind, wie man diese Situation für alle so lösen kann, dass keiner benachteiligt wird aufgrund der Corona-Krise und der individuellen Voraussetzung, sozusagen Lernstoff weiterhin bewältigen zu können.
Jetzt haben wir natürlich irgendwie über viele Herausforderungen gesprochen, beziehungsweise auch eben schon mit Herrn Bergold, dem Gymnasiallehrer, habe ich über unterschiedliche oder Versäumnisse in der Digitalisierung gesprochen, die jetzt sehr schnell und lösungsorientiert nachgeholt werden. Wir haben über die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler gesprochen. Welche Lernen können denn jetzt aus der Sicht der GEW sowohl für den Schulbereich, aber vielleicht auch für den Bereich von Kitas und Kindereinrichtungen aus dieser Corona-Krise, Pandemie, wie auch immer, gezogen werden?
Also das eine ist, glaube ich, dass jetzt relativ deutlich wird, dass Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieherinnen und Erzieher eine wahnsinnig wichtige Arbeit leisten. Das merken, glaube ich, gerade alle Eltern, die irgendwie versuchen, Unterrichtsstoff mit ihren Kindern zu bearbeiten, dass es das eine ist, Dinge zu wissen und das andere, das auch vermitteln zu können. Insofern hoffe ich darauf, dass gesellschaftlich sozusagen der Blick auf das, was Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieherinnen und Erzieherinnen tagtäglich leisten, tatsächlich sich ändert und sozusagen die Anerkennung da auch steigt. Das vor allem auch nochmal im Hinblick auf die Belastung im Erzieherinnenbereich, wo wir vorhin gesagt haben, auch da ist das Einkommen ja schon mal deutlich geringer, dass sich da auch in den nächsten Tarifrunden auch ein Stück weit was ändert. Das andere ist, dass wir in Fragen der Digitalisierung jetzt merken, dass der Digitalpakt definitiv nicht ausreicht, wenn er nur in den Blick nimmt, Schulen auszustatten mit digitalen Medien, weil das immer wieder vergisst, dass Haushalte natürlich auch in der Lage sein müssen, ihren Kindern digitalen Zugang zu ermöglichen. Das setzt Endgeräte voraus, die Familien haben müssen. Und bei Mehrkindfamilien heißt es eben auch nicht nur ein Gerät, sondern jedes Kind muss ein Gerät haben. Das heißt aber auch, es muss sowas geben wie eine Flatrate, weil wenn ich ein begrenztes Datenvolumen habe, kann ich vielleicht an einer Videokonferenz teilnehmen, aber nicht mehr an den anderen, die Schule anbietet. Also da wird deutlich, das Paket, das da geschnürt wird, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu klein und muss deutlich größer gedacht werden. Wir müssen aber auch, und das merken wir gerade, die Lehrkräfte machen ja vieles, probieren ganz vieles aus, schöpfen da aber weitestgehend aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Das heißt, wir müssen die Frage der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte im digitalen Bereich nochmal ganz anders denken. Wir müssen sie mitnehmen, wir müssen die Erfahrungen, die sie gemacht haben, nutzen, um tatsächlich eine Idee davon zu entwickeln, wie kann digitale Bildung aussehen. Die Universitäten Erfurt, Uni Jena und die Universität Jena sind auf uns zugekommen und haben mit uns jetzt eine Lehrerinnenbefragung gestartet. Die läuft seit Montag, die genau das erfasst, nämlich was machen Lehrkräfte gerade, welche Erfahrungen machen sie. Und wenn wir die Ergebnisse dann haben, wollen wir mit dem Ministerium über Empfehlungen auch diskutieren, wie das, was jetzt passiert, sozusagen auch in den Normalbetrieb von Schule transferiert werden kann.